beim Studi-Podcast von PH Bern. Ein Podcast für alle, die mehr wissen wollen über das Studium an PH Bern. Vom Start bis zum Berufseinstieg. Wir reden mit der Alina Labrocca und dem Ariel Schranz, die ihr Studium im Herbst 2021 am Institut Primarstufe haben angefangen. Moderation: Michael Gerber. Technik: Gino Knöpfel.
Grüß euch miteinander und hallo zusammen. Ich freue mich sehr auf eine 12. Episode vom Studi-Podcast.
Hallo zusammen.
Hallo.
Ich freue mich sehr, heute wieder Alina Labrocca oder Ariel Schranz zu begrüßen und als speziellen Gast der Florian Huckler. Er ist Leiter der Erziehungsberatungsstelle in Thun und er wird uns erzählen, wenn die Schulen, wenn die Lehrpersonen mit der Erziehungsberatung in Kontakt treten sollen, aber auch, was verschiedene Kinder es gibt und wie die Schule und die Lehrpersonen mit denen können umgehen. Florian Huckler ist Vater von einer Tochter und von einem Sohn und er hat das Lehrerseminar in Spiez gemacht, genauso wie ich. Dort haben wir uns nämlich auch lernen kennen. Florian, kannst du noch 2-3 weitere Sätze sagen zu deiner Person?
Ja, das Wichtigste hast du gesagt, an dem Seminar Spiez. Nein, aber ich habe nach dem Seminar direkt Psychologie studiert und nach dem Psychologiestudium direkt weitergefahren im Bereich Erziehungsberatung als Assistenz gemacht. Und ich bin dort seit mehr als 20 Jahren jetzt tätig und finde es immer noch spannend, auf dem Weg mit Kindern, Eltern und Lehrkräften zu tun zu haben.
Bevor wir zum Thema Erziehungsberatung kommen und was die Erziehungsberatung kann und was nicht, frage ich Alina oder Ariel, wo steht ihr im Moment? Geht ihr im Studium? Es geht langsam am Ende zu.
Ja, ich bin zumindest im Studium. Es gibt jetzt noch einen guten Monat, bis das Studium fertig ist, was dann wieder die letzten Prüfungen gibt. Bei mir geht es dann noch weiter. Ich habe noch 2 Halbtage vom Primarstufe Plus, die ich noch besuche im nächsten Semester. Und ich habe, weil ich sowieso noch an PHB und jetzt es wieder mehr wird mit dem Sport und wieder schöner Wetter, dann bin ich auch viel mehr wieder auf dem Sand und Weissocker spielen, habe ich meine Bachelorarbeit gegen Hingern verschoben, dass ich die erst im Winter 24 wieder abgeben.
Und das letzte Praktikum, das hast du jetzt bereits hinter dir?
Das habe ich schon hinter mir, ja. Das habe ich ja im Bümplitz gemacht, in der Basisstufe. Und ich habe jetzt in den letzten 2-3 Monaten bin ich auch ein paar Mal dort, nicht unbedingt nur in der Basisstufe, sondern allgemein so in diesem Schulkreis Stellvertretung gegeben. Das war jetzt so eine gute Connection, dass sie mich fragen können und ich, wenn ich Zeit hatte, können aushelfen.
Alina, wie sieht es bei dir aus?
Ja, ich bin auch mit dem Studium noch. Bachelorarbeit wird jetzt langsam ernst. Wir haben uns aufs Ziel gesetzt, dass wir Ende Mai eigentlich fertig sind mit der ganzen Arbeit, dass wir dann die Juni-Zeit haben, um überarbeiten und durchlesen und so. Und wir sind eigentlich recht gut drinnen, glaube ich, so wie uns das Gefühl sagt. Und dann bei der Schule bin ich wie auch noch voll dran. Da sind jetzt viele Vorbereitungen für das neue Schuljahr am Laufen, mit Bestellungen und solche Sachen. Also im Moment läuft es sehr viel, aber positiv gesehen, es macht immer Spass. Ich werde ab August in der Schule Studien anfangen zu unterrichten. Ich werde dort Klassenlehrperson werden von einer 3., 4. Klasse. Und ich kenne noch King schon. Ich habe dort im Moment eine Teilzeitstelle. Und von dem her freue ich mich sehr, mit einem coolen Team ins Berufsleben einzusteigen als Lehrerin.
Ariel, wo ist dein Traumjob? Oder hast du ihn schon gefunden?
Ich habe meinen Traumjob noch nicht gefunden. Ich bin im Moment am Schauen, was es so gibt. Es kommen fast täglich gibt's neue Jobs, die aufgeschaltet werden. Darum finde ich es mega schwierig, mich zu entscheiden, hey, das ist es jetzt. Weil ich das Gefühl habe, vielleicht kommt morgen noch etwas Besseres oder noch etwas Näheres, wo man wie mehr entspricht. Und ich habe das Gefühl, ich muss mich jetzt echt in den nächsten Wochen mal entscheiden, was ich wirklich genau will und was so mein Fokus ist, dass ich mich dann entscheiden kann, was ich im Sommer machen will, dass ich auch kann vorbereiten kann.
Florian, wenn du zurückdenkst, wo du aus dem Seminar bist gekommen, wie schwierig oder einfach war es, einen Job als Lehrer zu finden?
Es war relativ schwierig, einen Job zu finden, so wie ich die Erinnerung habe. Ich weiss einfach noch, also ich wollte sofort weiter studieren. Ich hatte dann eine Stellvertretung in Lenk, bis ich einfach angefangen mit dem Studium, eine 9. Klasse, die sich niemand gefunden hat. Also es war auch dort so, weiter in den Bergen, desto weniger hat man Leute gefunden. Aber grundsätzlich hat es genug Leute gehabt. Also das waren so Zeiten, wo zum Teil Stellen irgendwie tun, 70 Bewerbungen oder 100 oder so.
Aber du hast erwähnt, du hast dann weiter studieren. Du hast dann in diesem Fall das Psychologiestudium angefangen.
Genau.
Und es waren eher Faktoren, die dich weggetrieben aus der Schule, oder hat dich einfach Psychologie so interessiert, dass du gesagt hast, jetzt will ich sofort studieren, tue
ich? Ich würde eher sagen, also Psychologie hat mich interessiert. Es war so, dass im Semmer das ja wie ein Fach war, wo mir von Anfang an sehr gut gefallen hat. Und das hat dazu geführt, dass ich dort interessiert war. Und wie ich gewusst, es ist angenehm zu studieren, wenn man nebenan einen Beruf hat, den man schon gut verdient. Also ich hatte die ganze Zeit am Anfang Stellvertretung und nachher hatte ich wie ein Teilpensum immer gehabt während dem Studium.
Was würdest du sagen, was hat dir dein Psychologiestudium für einen Mehrwert gegeben für deine Arbeit als Lehrperson?
Also sicher in Bezug jetzt auf Einschätzung von Verhalten oder wie Kinder in der Schule sind, hatte ich mit dem Psychologiestudium mehr Wissen gehabt. Also ich konnte gewisse Sachen besser einschätzen und eher können sagen, mal, dort muss man etwas machen.
Alina, Ariel, wenn ihr jetzt zurückschaut auf die Praktika, aber auch Stellen, die ihr bereits unterrichtet, dass sie sicher Kinder auftaucht, die auffällig waren, die ihr vielleicht nicht weiter gewusst habt, die Unterstützung braucht. Könnt ihr mal beschreiben von so einem Kind, wie das ausgesehen hat oder wie es hat reagiert?
Also ja, es hat schon immer wieder Situationen gegeben, wo man sich hat gedacht, oh, wie kann ich jetzt hier vorgehen? Welche Strategien kann ich vielleicht mit dem Kind entwickeln, dass es auch sich selber vielleicht besser kann regulieren kann? Recht oft habe ich im Sportunterricht auch die Erfahrung gemacht, dass Kinder oft Mühe haben, zum Beispiel mit so Verlieren umzugehen und irgendwie krasse, also irgendwie die Emotionen gar nicht können, wie bewältigen, was sie fühlen. Und dort habe ich mir dann eben schon auch überlegt, zum Beispiel, ja, wie könnte man das machen, was gäbe es da für Strategien. Und das Problem war dann aber so ein bisschen, dass man auch beim Internet so viele Informationen findet, dass man selber dann gar nicht mehr so recht weiss, was das man anwenden kann. Ich weiss nicht, Ariel, siehst du das auch so?
Also da mit dem Internet stimme ich dir natürlich zu. Da ja, kommen irgendwelche Diagnosen raus. Ich habe im letzten Praktikum habe ich viel mitnehmen, weil dort ist eine Klassenlehrperson war auch die IF-Lehrperson. Und dann konnte ich schauen, wie sie hat zum Beispiel eine Konzentrationsgruppe im IF, wo, ich glaube, die Kinder sind noch nicht abgeklärt gewesen, aber sie waren in Abklärung gewesen, ob irgendetwas ist. Und ich fand es mega spannend, gefunden, dort mal reinzuschauen, wie sie ihr Ankommenszeit separiert und mit ihnen so ein paar Übungen gemacht und so Spiele gespielt. Und ich fand es mega cool, gefunden, wie man das so spielerisch machen kann. Und jetzt gucken sie, wie, also sie gewusst, wir gehen jetzt ins Konzentrationsgrüppli, so, es ist ja so genannt worden, aber jetzt gefühlt, es war so mega spielerisch gewesen. Und ich habe mir das wie vorher nicht wirklich so vorstellen können, immer das Gefühl hatte, ja, da geht man auch so extern und dann ist irgendwie so ernst, so, gehst du zur IF-Lehrperson? Ich so nicht. Das habe ich echt so im Kopf gehabt und ich habe es cool gefunden, das so mal zu sehen.
Danke vielmals. Die Frage ist ja immer, ist das normal oder ist es nicht normal für die Laien? Wie schaust du ein Kind an, Florian? Also wenn du Schulbesuch würdest machen, 20 Kinder und ein Kind würde immer reinschwätzen, wäre nicht konzentriert. Wie stufst du das ein oder wie siehst du das mit?
Also das, was du jetzt vorher hast gesagt hast, vom Sport mit nicht können, damit umgehen, wenn man verliert oder so, das sind natürlich Sachen, die man sehr häufig sieht oder wo man jetzt könnte auch in Zusammenhang bringen mit einer Störung und sagen, vielleicht hat das Kind ein ADS oder so. Oder die Möglichkeit besteht immer. Aber was mir wie wichtig dünkt, bei all diesen Sachen, also was ist normal, was ist nicht normal, oder wenn man anschaut, was gibt es alles für Sachen, wo man jetzt kann sagen, das ist nicht normal, das ist in einem Störungsbereich, dann sind die gleich immer an und nach beim Normalen. Also die Spannbreite, oder schon wenn wir selber, wenn ich jetzt selber etwas nachlese darüber, was ist eine Depression, dann ist es mir, als ich studiert habe, ist es mir häufig so gegangen, dass ich denke, ja, das habe ich auch. Aber einfach auch, weil ich das so kenne. Oder? Wir kennen alle Tage, wo man nicht so eine gute Stimmung hat. Aber es heisst noch lange nicht, dass wir nachher die Kriterien erfüllen. Und dort würde ich sagen, die Bandbreite ist sehr gross. Oder von Verhalten, wo man kann sagen, je nach Tagesform ist etwas auffällig, aber das Kind ist eigentlich total normal.
Wann würdest du sagen, wann sollte man als Lehrperson reagieren und eben eine Abklärung in Betracht ziehen, beziehungsweise die Eltern informieren auch?
Also, ich denke, wichtig ist, wenn man jetzt bei einem Kind sieht, dass das wie häufig vorkommt, dass es immer wieder zu diesen Problemen kommt, wenn jetzt ein Kind massiv reagiert im Spiel, wenn es verliert. Und wenn das immer so ist und man es fast nicht mehr beruhigen kann oder es aggressiv wird, dann denke ich, ist es ganz wichtig, das mit den Eltern anzuschauen. Und mit den Eltern anzuschauen, tritt es daheim auch auf, kennen sie das und aus dem heraus nachher, je nachdem, Abklärungen einzuleiten.
Man hört ja recht oft, dass zu viel abgeklärt wird von diesen Leuten. Wie stehst du zu dem? Findest du, dass schnell mal eine Abklärung stattfindet? Oder findest du, dass das eigentlich in einem normalen Rahmen ist? Oder sogar zu wenig?
Ich finde nicht, dass zu viel abgeklärt wird. Also, das eine ist ja die Problematik, dass wir auch nicht so viele Kapazitäten haben. Also, von dem her, zu viel abklären ist eher schwierig. Und dann muss man ein bisschen überlegen, was wird abgeklärt. Oder da können wir sicher nachher noch drüber reden. Aber ich denke, es ist, auch wenn man jetzt von einem Verhaltensproblem redet, ist es häufig hilfreich, dass man das relativ früh mal anschaut, wenn es immer wieder vorkommt und probiert einzuschätzen, was könnte das sein. Und dann kann man dem Kind je nachdem helfen. Oder wenn man es einfach lässt und keine Strategie hat im Umgang, dann kann es je nachdem schwierig werden für das Kind. Auch für die Eltern, auch für die Klasse.
Bei Verhaltensauffälligkeit ist ja immer auch die Frage, tut die Lehrperson richtig reagieren oder ist sie sogar ein Teil der Störung und hilft es noch zu verstärken? Was ist da die Haltung der Fachperson? Also wo ist wirklich, liegt eine Störung vor und man muss oder sollte intervenieren und wo ist es wirklich eine pädagogische Kompetenz von der Lehrperson, die Situation zu klären?
Ein Teil liegt sicher in der Pädagogik, dass man wie kann sagen, strukturierten, klaren Unterricht mit klaren Abläufen ist hilfreich. Das ist in jedem Fall so. Und gleichzeitig gibt es Kinder, wo man wie kann sagen, mit pädagogischen Massnahmen kommt man nicht weiter, es braucht wie mehr. Und das ist etwas, was noch interessant ist, das zeigt sich in der Schule, das zeigt sich auch daheim. Ja, heute Morgen habe ich eine Schulleitung hatte, eine Mutter- und eine Familienbegleitung. Dort ist das Kind in der Schule unauffällig, aber daheim ist es ganz schwierig, weil es so Wutausbrüche hat. Und dort hat man wie gemerkt, die Mutter hat länger die Begleitung von der Familienbegleitung. Zuerst hat man pädagogisch unterstützt, dann irgendwann hat man gemerkt, das reicht nicht. Und dann hat man abgeklärt und gemerkt, ja, da gibt es jetzt noch Diagnosen. Und dort denke ich mir schon wichtig, oder? Pädagogisch probieren, die Situation zu verbessern, macht in jedem Fall Sinn, weil es je nachdem auch aufzeigen kann, dass man noch einen Schritt weitergehen muss, weil es nicht reicht.
Und was können weitere Massnahmen sein, wenn es eben pädagogisch nicht reicht, aber ganz klar Verhaltensauffälligkeiten daheim oder in der Schule vorhanden sind?
Also das eine, was man kann sagen kann, ist sicher, wenn man es jetzt anschaut in Bezug auf, also wenn man abklärt, dann haben wir natürlich wie Möglichkeiten, probieren dem ein Label zu geben, zum Beispiel ADS, ADHS. Und da gibt es natürlich Möglichkeiten von verschiedenen therapeutischen Unterstützungen, also psychotherapeutisch, mehr in Bezug auf die Familienunterstützung, wie das sie mit dem umgehen. Also das heisst Erziehungsberatung oder Erziehungsgruppe, wo Eltern wie lernen, mit dem, wie sie mit dem umgehen, oder Unterstützung von Schule. Plus halt auch, was man heute immer wieder das Thema ist, bei starken Ausprägungen Medikation.
Aber jetzt gibt es für so therapeutische Unterstützung oder Medikation, muss dann wie es eine Diagnose vorliegen? Oder kann das wie auch, also muss das über die EB laufen oder kann das wie auch sonst irgendwie diagnostiziert werden?
Also die Diagnose muss sicher vorliegen, wenn man jetzt Massnahmen, eben, wo die Diagnose relevant sind, ergreift. Oder? Also wenn man jetzt eine Therapie macht bei einem Kind, das ein ADS hat, dann ist es gut, wenn man die Diagnose hat, gleich bei einer Medikation. Oder? Und die DB kann die Diagnose stellen.
Aber also jetzt geht, dass es ja bei EB zum Teil lang geht, bis so eine Diagnose da ist, kann die Situation sehr, sehr verschwierigen. Mhm. Sozusagen. Also, gibt es wie nur die Option, über die EB zu gehen, oder gibt es ja auch eine andere Option?
Also es gibt noch die KJP, also den Kinderpsychiatrischen Dienst, aber der hat auch Wartefristen, und dann gibt es natürlich private Anbieter. Da kann man wie sagen, je städtisch, also wenn man jetzt die Stadt Bern nimmt, hat man sicher mehr Möglichkeiten an Abklärung zu stellen. Oder?
Sagen wir jetzt, das Kind ist bei EB angemeldet, wie lange sind so durchschnittlich die Wartezeiten, sage ich jetzt mal, bis das Kind nachher zu einer Abklärung kann kommen oder bis man überhaupt mal den Fall anschauen kann bei EB?
Das ist sehr unterschiedlich, je nach Thema. Also es gibt, oder man muss es wie so anschauen, wir haben Themen, wo wir sehr schnell müssen reagieren müssen, weil es akut ist, weil es hochproblematisch ist, bis zu Sachen, die ein bisschen länger gehen können. Also das heisst jetzt so, ein Verhaltensproblem, das massiv ausprägt ist, wird man probieren, schneller zu behandeln als eine Leserechtschreibstörung.
Reden wir da von Tagen, von Wochen, von Monaten?
Also, man kann wie sagen, oder wenn ich jetzt für die EB Thun rede, dann haben wir also das Schnellste, wo wir einsteigen, ist am gleichen Tag und das Längste, wo wir warten, sind sicher 3-4 Monate. Ja.
Also ich meine, das kann ja gleich auch rechte Auswirkungen auf ein Kind, nur wenn es jetzt in Anführungs- und Schlusszeichen einfach eine Leserechtschreibschwäche ist. Wenn das Kind dann, sagen wir, 3 Monate oder sogar 4 Monate und dann würde ja die Abklärung erst anfangen, dann geht es ja dann noch weiter, bis das alles abgeschlossen ist. Eigentlich dann, wie je nachdem nicht die Fördermassnahmen bekommt, die es eigentlich verdient, hätte das dann nicht negative Auswirkungen auf das Kind. Und das ist jetzt nicht nur eins, es sind ja dann vielleicht mehrere.
Also die Fördermassnahme ist natürlich nicht abhängig von der Diagnose. Oder? Also wenn ein Kind auf der EB ist und nachher eine Bestätigung bekommt für eine Leserechtschreibstörung, heisst das nicht, dass vorher keine Förderung hatte. Weil die Förderung mit Spezialunterricht oder mit erweiterter Unterstützung, die kann die Schule selber in Angriff nehmen. Und da braucht es eigentlich von uns her nichts. Oder? Und das ist auch etwas, wo man klar kann sagen, also Förderung, individuelle Förderung, die in der Schule stattfindet, die greift eigentlich ab dann, wo es ein Problem gibt. Und das ist eben nicht relevant, dass wir jetzt, wie müssen sagen, ihr dürft. Und das ist ganz ein wichtiger Punkt. Oder? Und die Bestätigung, jetzt zum Beispiel von einer Leserechtschreibstörung, führt eher dazu, dass man eben kann sagen, es gibt wie einen Nachteilsausgleich. Also das Kind hat gewisse Nachteilsausgleichsmassnahmen, die nachher können greifen nach dieser Bestätigung. Aber die Förderung, die wird schon vorher laufen.
In diesem Fall hat das eigentlich nicht, also deiner Meinung nach, nicht eine grosse Auswirkung auf das Kind, wenn es jetzt einfach nur, wieder in Anführungszeichen, eine Leserechtschreibstörung ist. Wäre sie wegen dem, wie die gröberen Fälle klar vorher immer?
Ja, also, oder man muss einfach immer sehen, jetzt für uns ist es so, dass wir wie probieren einzuschätzen, was ist dringlich und was kann ein bisschen länger dauern. Das ist unsere Wahrnehmung, also die fachliche. Wenn man jetzt Eltern nimmt, da gibt es natürlich Eltern, für die ist das zum Teil so, dass wenn das Kind Leserechtschreibproblem hat, ist das akut und dringend. Und das verstehe ich auch, aber es ist nachher nicht die gleiche Einschätzung wie wir, die ganze Palette haben.
Wenn jetzt als Lehrperson eben das Kind angemeldet ist und dann merkt man, es gibt eine längere Wartezeit und man merkt als Lehrperson, hey, ich laufe am Limit, da muss jetzt wirklich etwas gehen. Wie kann man denn vorgehen? Kann man sich noch mal melden oder gibt es da keine Möglichkeiten?
Also ich rede einfach jetzt wieder für, für meine EBE, EBE Thun. Bei uns ist es so, dass wir bemüht sind, die Anmeldungen sofort zu verteilen auf die Beratungspersonen, die zuständig sind. Und die sind aufgefordert, in kurzer Zeit, wenn möglich innerhalb von einer Woche, einen Termin zu geben. Und das kann sein, dass der nachher 3 Monate später ist. Aber dann ist wie klar, wer das zuständig ist. Die Lehrkräfte bekommen eine Kopie von dieser Einladung. Und wenn man jetzt wie sieht, ja, das muss schneller gehen, oder findet, das muss schneller gehen, dann kann man mit dieser Person direkt Kontakt aufnehmen. Und das ist grundsätzlich etwas, was ich sehr würde empfehlen würde. Wenn man wie merkt, ja, es geht zu wenig schnell, oder ich habe keine Informationen, ich weiß nicht, was passiert, unbedingt Kontakt aufnehmen mit der Person, wenn ihr nicht wisst, wer es ist, anrufen bei EBE, beim Sekretariat fragen, wem ist das Kind zuteilt, und dann kann man mit dieser Person reden.
Verhaltensauffälligkeiten sind die einen, andere Lern- oder Leseschwächen ist etwas anderes. Wie ist es mit psychischen Erkrankheiten oder wenn es einem Kind einfach nicht gut geht? Wie sollen alle Personen vorgehen?
Die können sie genauso anmelden. Also dort würde ich natürlich wie empfehlen, wenn der Eindruck da ist, einem Kind geht es nicht gut, dann ist es ganz wichtig, mit den Eltern Kontakt aufzunehmen und mit den Eltern das gut anzuschauen. Wir haben Anmeldungen von Schulen, aber wir haben auch einen grossen Teil Anmeldungen von Eltern direkt. Oder? Und Eltern, die wie merken, mein Kind ist, dem geht es nicht gut, das ist, kann nicht schlafen, das ist häufig traurig, die können direkt anmelden bei uns. Und dort geht es nachher auch darum zu schauen, jetzt in so einem Gespräch, wenn das von Schule her kommt, wie neben die Eltern fahren, sehe ich das gleich. Und je nachdem macht es Sinn, wenn die Eltern selber sich direkt melden bei EBE.
Kannst du ein Beispiel nennen von Auffälligkeit jetzt im Zyklus 1? Was ist auffällig bei einem Kind, das vielleicht eben seelische Probleme hat?
Also da kann man wie sagen, Kinder, die heimkommen und also man kann wie sagen, es gibt natürlich ganz eine breite Palette, aber es gibt Kinder, die von der Schule zurückkommen und die traurig sind und man nicht kann sagen, warum. Und man wie probiert, auch Eltern wie probieren herauszufinden, was liegt das. Das Kind grennt mehr, das Kind ist weniger belastbar, wirkt auch so, dass es nicht mehr Freude hat am Leben. Das ist etwas, das auftauchen kann. Das andere, wo natürlich starke Themen sind, sind Kinder, die nicht in die Schule wollen, die Angst haben, in die Schule zu gehen, die daheim bleiben, die die Eltern fast nicht zustande bringen, dass das Kind nachher die Schule besucht. Das sind so Themen, die wir haben.
Land auf, Land ab, hat man das Gefühl, es sind mehr so Fälle rum, auch seit Corona. Wie siehst du das?
Ich gehe von dem aus, dass es mehr Kinder gibt, die schon absent sind.
Und sind mehr die sozialen Rahmenbedingungen aus deiner Sicht, die das hervorrufen? Oder sind die Kinder weniger gut aufgestellt? Was ist dort deine Sicht?
Also ich würde sagen, es gibt ganz viele Gründe, die dazu führen können. Also es gibt sicher einen Teil von Kindern, die sich gewöhnt sind, dass man bei den kleinsten Problemen eigentlich den Stein aus dem Weg räumt. Und wenn die Schule das Problem ist, dann gehen wir nicht mehr in die Schule. Und das wird nachher wie auch gestützt von Eltern. Das ist so ein Teil. Und dann gibt es Kinder, die Angst haben, die je nachdem Mobbing erlebt haben und nachher nicht mehr in die Schule wollen. Und die Eltern können machen, was sie wollen, aber sie schaffen es einfach nicht mehr, die Kinder in die Schule zu bringen.
Könnte es auch sein, dass die Anforderungen an die Kinder sich verändert haben? Hat man jetzt heutzutage grössere Anforderungen an die Kinder? Oder siehst du das nicht so als Problem?
Ist nicht mein Eindruck, dass jetzt die Anforderungen höher sind. Habe ich nicht das Gefühl.
Welche Rolle spielen die sozialen Medien, wo ich dauernd schauen kann, ob der Kollege oder die Kollegin hübscher aussieht, besser schafft, erfolgreicher ist?
Also, denke ich, auf der Oberstufe, je nachdem, spielt das eine Rolle. Oder dass dort dass ein Einfluss hat, auch in Bezug auf solche Themen. Bei kleineren Kindern habe ich Also, oder man kann jetzt sagen, bei Kindern und Jugendlichen grundsätzlich sind die sozialen Medien halt etwas, wo eine schnelle Rückmeldung geben, also wo man eigentlich drauf schaut und wie sofort einen Gewinn hat. Also man bekommt sofort irgendeine Information, die man will, oder schaut irgendein Film an und findet es lustig. Und die Schule ist halt das Gegenteil von dem. Oder? Also die Schule ist nicht so, dass man immer Sachen machen kann, wo man sofort einen Gewinn hat, sondern man muss eigentlich wie Sachen lernen, oder der Gewinn ist nachher ein bisschen später. Und dort sehe ich ein grosses Problem. Also soziale Medien sind etwas, das sofortige Befriedigung geben.
Lehrpersonen haben manchmal den Eindruck, dass sie viele Prinzessinnen und Prinzen in ihrer Klasse haben, dass die Kinder gar nicht mehr gewöhnt sind, in Gruppen zu agieren. Ja, und trotzdem, die Schule hat 20, 25 Kinder und man muss gemeinsam vorwärts gehen. Passt die heutige Schule irgendwie nicht mehr ins Leben der Kinder, die da aufwachsen?
Zu einem gewissen Grad sicher. Also es gibt, die Individualisierung ist viel stärker und es gibt Kinder, wo ich den Eindruck habe, die sind nicht gruppenfähig. Und die Eltern wollen auch nicht, dass sie gruppenfähig sollen sein. Also wo man wie das Gefühl hat, oder wenn man die Schule anschaut, dann ist eine ganz wichtige Aufgabe natürlich, dass das Kind integrieren kann in eine Gruppe. Also jetzt für mich, ich sage es jetzt so, sogar vor allem Stoff. Also inhaltlich, das ist ja schon gut und wichtig, aber dass das Kind eine Gruppe kann besuchen, dort kann dazugehören und ein Teil von dieser Gruppe sein, das ist eine ganz wichtige Aufgabe, und das schaffen gewisse Kinder nicht mehr.
Und welchen Anteil haben die Eltern? Also ziehen die zum Teil in die falsche Richtung ziehen oder erziehen? Also was würdest du Eltern empfehlen, die jetzt ein vielleicht 3-4-jähriges Kind haben, das nächsten Sommer in den Kindergarten kommt? Wie können sie helfen, dass das Kind den Start gut meistert?
Also die Eltern haben einen grossen Anteil drin, weil sie jetzt verständlicherweise ihr Kind als ganz etwas Spezielles sehen. Es ist auch ihr Kind und wächst bei ihnen auf. Und dort, denke ich, ist ganz wichtig, dass Eltern sich wie bewusst sind, die Erziehung, also die Aufgabe von Erziehung ist eigentlich immer die, aus einem Kind oder aus einem Jugendlichen einen mündigen Erwachsenen zu machen, der selbstverantwortlich ist. Und damit muss sich eigentlich ein Kind in eine Gruppe einfügen können. Und dort habe ich wieder den Eindruck, gibt es Eltern, die das mehr, oder die das wichtiger ist als andere. Andere ist es wichtiger, aber das Kind als Individuum zu sehen und das ganz stark zu betonen.
Ich habe jetzt, so wie es aussieht, Glück, dass ich noch nie mit so vielen Prinzen und Prinzessinnen zu tun hatte und vor allem gute Erfahrungen können machen konnte, was eben das Arbeiten in Gruppen und so angeht. Jetzt ist aber einfach so ein bisschen meine Überlegung, wenn ich jetzt merke, dass ich mal ein Kind habe, das eben Mühe hat, sich in eine Gruppe zu integrieren, was kann ich als Lehrperson machen? Sind mir dort die Hände schon fast gebunden und eben, es ist wie der Ausweg, EB, oder kann ich da auch irgendwie etwas dafür tun?
Also du kannst viel dafür tun, ganz klar. Also ich denke, es ist sicher wichtig, dass also die Lehrkraft kann ja mithelfen, dass ein gutes Klima da ist in der Klasse. Also das ein offenes, ein wohlwollendes Klima, und die Lehrkraft kann auch intervenieren, wenn sie wie merkt, ja, das ist jetzt nicht so, das wird auch nicht immer so sein, das ist schon ganz normal. Aber dort ist mir wie wichtig, dass es wie eine Grundhaltung gibt, wie man miteinander umgeht. Und gleichzeitig, wenn man merkt, es gibt Kinder, die halt sehr stark reagieren, wenn es nicht so läuft, wie sie es wollen, dass man mit diesen Kindern probiert zu schauen, dass sie das wie aushalten können. Und dass es nicht immer genau so laufen muss, wie ihre Vorstellung ist. Weil sie das vielleicht daheim gar nicht so kennen, weil man daheim sich sehr anpasst und sehr schaut, was das Kind
will. Also eigentlich vor allem das Trainieren von der überfachlichen Kompetenz, oder?
Ja.
Resilienz ist also ein Zauberwort. Wenn jetzt Eltern das hören und sagen, ja, ich will mehr auf die Resilienz setzen, das heisst auch mehr erleiden, wenn ein Kind zwängt oder nicht immer das machen, was das Kind will. Wo ist das gute Kompromiss?
Also ich denke, ganz eine grundlegende Thematik bei der Entwicklung von Kindern ist ja das Auszuhalten, also der Befriedigungsaufschub, oder? Auszuhalten, dass man auch mal ein bisschen muss warten muss, bis man das bekommt, was man möchte, oder sich das zu erarbeiten. Und mit dem, dass Eltern Kinder auch so erziehen, dass sie so Momente haben, wo sie mal durchbeissen müssen, helfen sie eigentlich dem Kind, dass er so einen Schub besser bewältigen kann und auch mal einen Moment aushalten kann, der eben vielleicht nicht so angenehm ist.
Wir hatten es von Lese- und Rechtschreibenschwäche, von Verhaltensauffälligkeit, von psychischen Problemen. Welche weiteren Kategorien von Kindern gibt es, die zu euch zu reden kommen?
Also ich habe jetzt hier so wie ein Fenster noch auf, wo wir jetzt noch nicht darüber geredet haben, aber wo ja wie auch ein Thema ist, wo irgendwo auch schon angeschnitten ist worden, dass eigentlich die ganzen Themen in Bezug jetzt auf die besondere Volksschule, oder wo wir Kinder haben, wo wir abklären, wo wie, also die machen jetzt eine Ausbildung für die Regelklasse, also du wirst ja noch dort ein bisschen weitergehen. Und gleichzeitig kann man wie sagen, oder wir haben die Volksschule und wir haben die besondere Volksschule und wir haben einen Teil, der bei uns ja, auch einen grossen Teil ausmacht, ist wie zu schauen, ja, gehören Kinder in die Volksschule oder braucht es wie verstärkte Massnahmen, braucht es besondere Volksschulmassnahmen, integrativ oder separativ, das ist ein wichtiger Teil auch noch bei uns, wo wir dran sind.
Und wie kommt ihr da zum Schluss? Ja, das ist jetzt ein Kind, das integriert werden kann in die Volksschule und das nicht mehr. Wo ist da die Grenze?
Also das ist letztendlich so, also ich könnte jetzt ganz lange da reden, das sind so Begriffe, die ihr vielleicht auch schon gehört. Was wir in diesem Fall machen, ist so ein standardisiertes Abklärungsverfahren, SAF heisst das. Und das ist eine Bedarfsanalyse, wo man wie schaut, was braucht das Kind. Und die Bedarfsanalyse ist unabhängig von der Diagnose, aber wir schauen wie an, was braucht das Kind, dass es sich positiv entwickeln kann. Und in diesem Rahmen tut man nachher wie entscheiden, braucht es überhaupt etwas? Vielleicht geht es ja in diesem Fall auch ohne, mit den Massnahmen, die die Schule hat, wie eben Spezialunterricht, weiter die Unterstützung, oder braucht es integrative Massnahmen, oder braucht es vielleicht sogar eine separative Massnahme.
Solche Abklärungen werden aber nicht im Unterricht selber durchgeführt, sondern separat bei EB, oder?
Ja.
Ist das überhaupt repräsentativ? Weil ein Kind verhält sich ja je nachdem in einem 1-zu-1-Setting total anders, als wenn noch 20 andere Kinder drumherum sind, plus Klassenlehrperson. Kann man da überhaupt nachher sagen, wie sich das Kind wirklich im Unterrichtsalltag wird verhalten und was es im Unterrichtsalltag braucht?
Also dort ist es so, dass wir natürlich Anmeldungen haben von Schule, wo beschrieben ist, wie das läuft im Unterricht und wir jetzt in so einem Fall auch mit der Schule Kontakt aufnehmen, mit der Lehrkraft darüber reden, wie das Kind sich verhält oder wie es erscheint in der Schule. Und von dem her denke ich ganz klar. Oder? Also dort ist die Massnahmen, die getroffen werden, die werden in enger Zusammenarbeit mit den Eltern und der Schule getroffen. Und das ist in der Regel so, also in den meisten Fällen findet man eine Lösung, die alle einverstanden sind. In gewissen Fällen findet man eine Lösung, wo die Schule einverstanden ist, aber die Eltern nicht. Und dass man jetzt eine Lösung findet, wo die Schule nicht einverstanden ist, das kommt eher selten vor. Weil wir ja dann gleich sagen wir, das sind grössere Schwierigkeiten und dort haben wir gleich relativ viele Massnahmen, die wir einleiten können.
Also das heisst, es kann auch sein, dass wenn man sich entscheidet, eine Abklärung bei EB zu machen, dass dann, wie wenn man in dem Abklärungsprozess drin ist, dass die Eltern dann nicht mehr so viel Mitspracherecht haben?
Also es ist so, dass wenn man jetzt, oder das Vorgehen, wenn man jetzt ein Kind abklärt, in Bezug darauf, ob es erweiterte Massnahmen braucht, also spezielle, besondere Volksschulmassnahmen, dann ist es so, dass die Eltern schon zu Beginn müssen eine Einverständniserklärung unterschreiben müssen, also dass sie einverstanden sind, dass man die Abklärung macht. Da können sie schon mal Nein sagen. Und dann werden sie, müssen sie zum Inspektorat und die können nachher einleiten, dass sie gleich müssen kommen. Und dann wird das Abklärungsverfahren gemacht und dort ist nachher auch wieder die Möglichkeit, dass wenn die Eltern nicht einverstanden sind, dass sie dort rechtlich, also dass sie einfach wie ihren Kurs einlegen. Oder? Und das gibt es. Also es gibt natürlich Eltern, und das muss man auch verstehen, oder? Es ist schwierig zu akzeptieren, dass das Kind ja, so grosse Schwierigkeiten hat, dass es nicht in die Volksschule kann. Und da hat man halt Eltern, die das wie nicht sehen wollen und man nachher wie andere Schritte muss einleiten muss. Es ist so, bei wenigen führt es dazu, dass es am Schluss je nachdem eine Massnahme gibt, die sie nicht wollen.
Hast du das schon mal erlebt, dass Lehrpersonen und Eltern sich wie, also eben bei EB angemeldet haben und es wie nicht geht, aber dann bei EB ist nichts rausgekommen? Also hat es wie geheissen, nein, das ist alles eben, wie wir es jetzt in Anführungs- und Schlusszeichen normal genannt haben?
Also dass man es einfach nachher wie abschließt, obwohl es... nein, das habe ich noch nie erlebt. Also das wäre jetzt für mich auch... würde nicht meinem Anspruch genügen an Qualität, die wir bieten. Also ich denke, dort ist klar, es ist wichtig, wie zu probieren, irgendeine Lösung zu finden, die hilft.
Wie geht man denn eher so in so einem Fall vor, wenn man wie weiss, irgendetwas steckt dahinter, das Verhalten ist wie nicht tragbar, sage ich jetzt für die Schule oder für die Heime, aber jetzt mit dem normalen Verfahren hat man nichts gefunden. Gibt es denn andere Verfahren oder was sind dann die weiteren Schritte?
Also ich denke, was man wie kann sagen kann, wenn es darum geht, wie abzuklären, ob das Kind in die Regelklasse gehört oder in eine spezielle Gruppe oder integrativ geschult wird, dort kann man eigentlich für mich relativ klar sagen, wo das hergehört. Oder was wie wichtig ist, dort muss man sich ein bisschen unterscheiden. Also das eine ist natürlich, dass sie Kinder, wo man jetzt aufgrund von kognitiven Schwierigkeiten wieder sie einschätzt. Und dort sind Kriterien eigentlich so, dass man mit dem Bericht von Schule, mit dem, was wir abklären, das gut einschätzen kann. Schwieriger wird es, wenn es um Verhalten geht, zum Beispiel. Oder wo immer so wie die Frage ist, ja, wann geht es nicht mehr und wann braucht es eine spezielle Lösung. Und das ist etwas, wo man von Fall zu Fall nachher muss anschauen muss. Und dort ist natürlich zum Teil schon die Schwierigkeit, dass man je nachdem nicht die pfannenfertige Lösung hat, die jetzt die Schule entlastet oder die Eltern entlastet. Und man dann auch Phasen hat, wo man je nachdem muss überbrücken mit Unterstützung, wo sehr anstrengend ist für alle.
Es ist ja so, dass wir einen recht hohen Anteil von Lehrpersonen haben, die kein Diplom haben, die die Ausbildung noch nicht abgeschlossen haben oder noch gar keine abgehockt. Wie fest merkt ihr bei EB den Lehrpersonenmangel?
Wir haben dort klar den Eindruck, dass das zum Teil zu mehr Anmeldungen führt. Weil halt wie, man kann sagen, bei einer Lehrperson, die sehr erfahren ist, die kennt relativ viel, die kann gewisse Sachen wie selber einschätzen im Stil oder hat selber Lösungen für gewisse Probleme und Lehrpersonen, die wenig Erfahrung haben oder auch weniger Ausbildung, die brauchen mehr Unterstützung und das merken wir.
Ihr hört den Studi-Podcast von PH Bern. Eine Frage an Florian Huckler. Was macht dich deinen Job so interessant, dass du auf der EB schaffst und das auch weiterhin wirst machen?
Ich finde es sehr spannend, immer wieder neue Situationen zu begegnen, wo ich muss probieren, gute Lösungen zu finden. Also wo ich muss herausfinden, was hat das Kind, wie ist es familiär, wie ist es Schule und aus dem heraus eine individuelle Lösung probieren zu suchen, wo nachher für das Kind steht im Vordergrund, für das Kind passt und dem Kind hilft, eine gute Entwicklung zu machen.
Welche weiteren Fachstellen gibt es, die die Schulen ansprechen können, jetzt neben der EB? Was kommt dir da noch gerade in Sinn?
Aber wie schon gesagt, der Kinderpsychiatrische Dienst gibt es als Fachstelle. Weiter ist es so, dass...
Für wen steht der zur Verfügung? Also ist es vor allem die Eltern, die sich direkt herwenden können?
ja, da können sich die Eltern, also dort kann man wie sagen, das steht eigentlich auch nicht zur Verfügung, die Eltern können sich dort herwenden. Bei uns ist das, die Schulen können auch, bei uns ist das gleich, also Schulen können anmelden, Eltern können anmelden, Kinder, Jugendliche können selber anmelden oder auch Behörden können anmelden. Und jetzt weitere Fachstellen kann man wie sagen, also das sind wir sicher neben uns die Kinderpsychiatrie, wo wichtig ist, in den Schulen selber die Schulsozialarbeit, das ist ein wichtiger Partner von uns, wo wir eng mit ihnen zusammenarbeiten und auch einen guten Austausch haben. Nachher gibt es private Anbieter, also Kinder- und Jugendpsychologen, Kinderpsychiater, weitere Fachstellen, wo je nachdem für therapeutische Unterstützung da sind, ist die Berner Gesundheit. Und dann haben wir sicher noch eigentlich die ganzen Opferhilfestellen, wo da sind, wo man sich anwenden
kann. Wie sehe ich in der idealen Welt die ideale Schule aus? Hat der Leiter von EBTUN überhaupt Zeit, für sich Gedanken zu machen über solche Themen?
Also da bin ich früher, glaube ich, hätte ich mehr können dazu sagen. So während dem Semmer oder wo ich ja eine Teilpädagogik studiert. Und im Moment fände ich es jetzt recht schwierig, etwas dazu zu sagen, was die ideale Schule ist. Auch wenn ich es so anschaue, oder man kann wie sagen, wir haben die Volksschule, die extrem vielfältig ist, also wo ich sehr schätze als Angebot, aber halt mit der grossen Unterschiedlichkeit, wo ich Klassen sehe, wo ich Lehrkräfte sehe, wo ich finde, die arbeiten hervorragend. Und nachher hat man eine Palette von Anbietern im privaten Bereich, wo man wie kann sagen, das ist zum Teil spannend, was die für Konzepte haben, zum Teil auch weniger. Und ich fände es jetzt sehr schwierig, für die heutige Zeit so die ideale Schule abzuleiten.
Merci vielmals für den Einblick in die Welt der Erziehungsberatung. Ich glaube, die Schulen sind darauf angewiesen, auf eine enge Zusammenarbeit. Und wir haben es schon rausgehört, Geduld. Also Geduld fehlt es manchmal, weil wir einfach sehr lange Wartezeiten haben. Florian, was empfiehlst du Lehrpersonen, die einfach merken, jetzt komme ich an Grenzen, ich habe schon mit der IF geredet, ich habe mit der Schulleitung geredet, ich habe mit den Eltern geredet, irgendwie komme ich nicht weiter. Die EB sagt, ja, kommen die in 6 Monaten wieder. Wie würdest du da denn empfehlen, vorzugehen?
Also ich hoffe nicht, dass die EB sagt, kommen die in 6 Monaten wieder. Oder? Also, mir denkt wichtig, wenn das Kind angemeldet ist, dann ist es für mich wichtig, dass die Lehrkraft nachher fragt, wenn sie wie das Gefühl hat, sie weiss nicht, was dort läuft. Also, und das ist für mich ein wichtiger Punkt, unbedingt nachher fragen. Nicht Fuß im Sack machen. Das denke ich mir ganz wichtig. Und dass es zum Teil länger geht, das ist nicht zu vermeiden. Das ist ganz klar. Aber auch dort denke ich, Abklärungen sind jetzt etwas, wo man relativ, wenn man mal anfängt, kann man die in einer vernünftigen Zeit durchführen. Und von dem her werden dort auch irgendwann etwas hören, wie es so weiterlaufen.
Ariel, Alina, dir steht kurz vor dem Abschluss vom Studium. Gibt es noch Fragen, die dir an Rewe stellen oder auch Wünsche weitergeben?
Ich glaube, im Moment gerade nicht. Ich glaube, das kommt alles, wenn man überhaupt mal in den Beruf einsteigt. Ich meine, klar habe ich jetzt schon eine fixe Stelle als Teilzeitlehrperson, aber da hat man ja mit solchen Fällen noch viel weniger zu tun, als wenn man eine Klassenlehrperson ist. Dort hat man ja dann noch ganz andere eben Arbeiten mit der EB, mit der EB Kontakt aufnehmen und so. Aber es ist immer beruhigend zu wissen, dass auch bei der EB das Interesse klar auf den Kindern liegt. So wie bei unserer Schule.
Ich bin einfach froh, um zu wissen, dass es das gibt und wie man sich daran wenden kann. Und ja, hoffe, ich brauche es nicht so viel, aber wenn ich es brauche, weiss ich, wie ich damit umgehen kann.
Wie sehen die nächsten Tage und Wochen noch aus, bis zu den Sommerferien bei euch beiden?
Ja, es sind tatsächlich gar nicht mehr viele Wochen. In meiner Agenda ist es die richtige Liste, wie viele Wochen dass es noch ist. Und da ich noch in 2 Lager gehe, mit 2 verschiedenen Klassen, sind es bei mir nur noch 2 Montage und 3 Dienstage. Also es ist wirklich nicht mehr viel. Nach der offiziellen PH-Zeit gehe ich, wie gesagt, in 2 Lager. Einmal in ein 3-tägiges Lager mit meiner eigenen Klasse und dann noch in ein 5-tägiges Lager mit einer ehemaligen Praktikumsklasse. Da freue ich mich auch sehr drauf. Und dann steht natürlich Bachelorarbeit ganz gross geschrieben an. Und der Plan ist eigentlich, Ende Juni alles abgegeben zu haben, inklusive Bachelorarbeit. Und dann wäre dann im Juli die grosse Planung für mein neues eigenes Klassenzimmer. Wie sieht es bei dir aus, Ariel?
Bei mir sind auch noch Arbeiten und Leistungsnachweise und natürlich auch jetzt eine Stelle finden für ab August. Und dann habe ich in den Sommerferien, im Juli, habe ich noch eine Blockwoche vom Primarstufe Plus, wo ich noch eine Woche lang, also 5 Tage, an die PH gehe, wo wir so eine Vertiefung haben. Da freue ich mich irgendwie auch drauf, weil wir mega herauslesen können, was wir machen. Und bei mir ist der Fokus so ein bisschen auf Musik. Und ja, das finde ich mega cool, da freue ich mich mega drauf. Und dann, ja, kommt Sommer, freue ich mich mega auf das Beachsoccer spielen. Und ja, dann freue ich mich auch, zu sehen, was die Zukunft bringt.
Gehst du mit dem Beachsoccer wieder ins Ausland?
Hey, der Plan ist im Fall noch nicht aus. Wir müssen anfangen, wie ihr Schweizer Spiel aussehen, aber international weiss man noch nicht viel.
Da sind wir gespannt.
Und wie fest freut ihr jetzt endlich PA hinter zu lassen und schon gleich diplomierte Lehrperson zu sein?
Das ist jetzt ein bisschen gemein, Ariel. Bei mir ist das schon ein bisschen früher als bei dir. Ich muss ehrlich sagen, ich freue mich sehr. Also, ich bin immer gerne an die PH gekommen. Ich habe das Studium auch sehr genossen und habe gefunden, ich habe sehr viel mitnehmen und habe sehr viel verknüpfen. Es war zwar auch viel Eigenarbeit, dass man das Wort verknüpfen will, das ist ja so. Aber ich muss jetzt sagen, trotzdem nach 6 Semestern ist die Luft langsam draussen. Vor allem jetzt, als ich merke, dass ich mit einem Bein schon in der Schule stehe und mit dem anderen noch an der PH, merke ich, wie gerne dass ich eigentlich im Klassenzimmer stehe und wie viel lieber, dass ich 100% im Klassenzimmer stehe und nicht mehr an der PH. Von dem her freue ich mich wirklich sehr, auf den im August zu starten.
Ich freue mich auch, weil ich habe im Sommer habe ich auch alle Module vom regulären Studium fertig. Da ist dann nur noch Bachelorarbeit und noch 2 Module vom Primarstufe Plus. Da bin ich dann auch schon fast so gut wie fertig und freue mich dann auch, in den Beruf einzusteigen.
Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ihr habt die 12. Episode gehört vom Studi-Podcast. Auch im kommenden Schuljahr wird es weitergehen. Wir verfolgen nämlich den Berufseinstieg der beiden Studierenden. Jetzt möchte ich herzlich danken an Florian Huckler von der Erziehungsberatung Thun, an Alina Labrocca und an Ariel Schranz. Habt's gut, merci vielmals und bis zum nächsten Mal.
Ade. Tschüss.
Tschüss.